Burnout, Depression, Stress, Lebenskrise und die buddhistische Antwort. Ein Vortrag von Horst Gungel, Meditation am Obermarkt, Gelnhausen. Gehalten in der Zehntscheune Gelnhausen am 2. März 2012. Was ist das Problem? Immer mehr Menschen leiden in unserer Gesellschaft an Stress. Die Anforderungen an uns nehmen zu, im Beruf, in der Familie, wo auch immer. Der Anforderungsdruck steigt. Viele von uns sehen sich diesem nicht mehr gewachsen. In den Beruf, in eine Beziehung, in eine Ehe mit hohen Idealen und freudigen Erwartungen gestartet, sehen wir uns herb enttäuscht und gleichzeitig immer mehr dem Druck, schneller zu sein, mehr zu leisten, perfekter zu sein, ausgesetzt. Das ist Stress. Die klassische Definition von Stress ist übrigens, wenn der Körper hier ist und der Geist dort. Viele Menschen fragen sich, wie sie das alles bewältigen sollen. Im Zwiespalt zwischen den hohen Anforderungen, naturgemäß beschränktem Leistungsvermögen und enttäuscht über das Wenige, was von der Hoffnung auf die Umsetzung der eigenen Ideale geblieben ist, wollen sie nicht mehr, können sie nicht mehr. Burnout. Ich bin ein Versager, klagen sich die Betroffenen selbst an. Andere können das, nur ich nicht, ist die Schlussfolgerung. Und es zeigt sich kein Ausweg. Depression. Vielleicht habe ich das alles falsch angefangen. Kann ich eventuell einen Neustart versuchen? Ist noch die optimistischste Variante unseres Problems. Sie heißt Lebenskrise. Möglicherweise haben Sie unter diesen vier Schilderungen von Stress, Burnout, Depression und Lebenskrise die ein oder andere bemerkt, die Ihnen nicht fremd ist, bei der Sie sagen konnten, so oder so ähnlich geht's mir auch. Vielleicht haben Sie diesen Eindruck sogar bei mehreren der vier Symptombeschreibungen gehabt. Damit sind Sie nicht allein. Das geht vielen Menschen so. Mir ging es ebenso. Damals, vor 20 Jahren. Aber mir wurde geholfen, oder besser, ich war bereit zu suchen und habe gefunden. Meine Suche richtete sich nicht nach irgendwelchen neumodischen Wundertherapien, sondern ich habe bei alten Weisheitstraditionen gesucht, bei spirituellen Botschaften, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen können. Ich will nicht ausschließen, dass andere Traditionen das auch können, aber mir hat die Lehre des Buddha geholfen. Zugegebenermaßen hatte ich zunächst bei der nächstliegenden spirituellen Tradition gesucht, beim Christentum. Es hat für mich nicht funktioniert. Nachdem ich ein Buch über den Islam gelesen hatte, wusste ich, dass dieser Weg für mich noch weniger funktionieren wird. Dann jedoch bin ich über ein Buch gestolpert, das den Namen trug, die großen nichtchristlichen Religionen. Von dem, was da über die Lehre des Buddha gesagt wurde, war ich beeindruckt. Das hat genau meine Situation beschrieben. Gestresst, von Burnout geschüttelt, deprimiert in einer Lebenskrise. Und ich habe mich entschlossen, mich daher näher mit dem Buddhismus zu beschäftigen. Das hat mich Stück für Stück, sofortige Heilungswunder gibt es nicht, zu einem fröhlicheren, offeneren, glücklicheren Menschen gemacht. Und daher wäre ich froh, wenn es mir gelänge, auch dem einen oder der anderen zu helfen, indem ich ihm oder ihr einen Weg aufzeigen kann, die eigenen Probleme zu lösen und den Pfad zu dauerhaftem Glück zu beschreiten. Und was mich besonders erstaunt hat, Buddhismus war gar nicht das, was ich von einer Religion erwartet hatte. Diese Lehre ist vielmehr eine ganz praktische Handlungsanweisung. Zu einer Lebenseinstellung zu kommen, in der Verlangen durch Großmut ersetzt wird, in der Abneigung durch Freundlichkeit überwunden wird, in der die verquere Sichtweise, die unsere Gesellschaft aufweist, ersetzt wird durch Sehen, wie die Dinge sind. Der Buddha hat einmal gesagt, so wie der große Ozean nur einen einzigen Geschmack hat, den Geschmack des Meeres, so hat auch meine Lehre nur einen einzigen Geschmack, den Geschmack von Befreiung. Ich werde auf dieses Zitat zurückkommen. Schauen wir uns an, wer ist gestört? Mein Freund Shanipada, der seit über 20 Jahren in einen buddhistischen Orden ordiniert ist, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich diesen Abschnitt unbedingt in meinen Vortrag aufnehmen müsste. Ich denke, er hat recht. Der erste Satz meines Vortrags lautete: Immer mehr Menschen leiden in unserer Gesellschaft an Stress. Und dann kam die Botschaft, dass ich Ihnen, falls Sie betroffen sein sollten, Hilfe anbieten möchte. Der Buddha lehrt uns als erstes, nach den Ursachen zu forschen. In dem Satz, immer mehr Menschen leiden in unserer Gesellschaft an Stress, wird eine Veränderung festgestellt. Immer mehr. Es wird ein Problem geschildert. Leiden an Stress. Und es wird ein leidendes Subjekt beschrieben. Menschen. Das ist alles richtig. Daher möchte ich ja versuchen, Menschen zu helfen. Aber dieser einleitende Satz hat auch noch eine adverbiale Bestimmung des Ortes, nämlich in unserer Gesellschaft. Und wenn immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft leiden, dann kann das entweder daran liegen, dass diese Menschen weniger stressresistent sind, oder eben daran, dass die Gesellschaft, dass die Wirtschaft, dass unser System Stress produzierender geworden ist. Shanipada hat mir gesagt, du musst den leidenden Menschen klar machen, dass sie sich nicht pathologisieren lassen dürfen. Nicht sie als Individuen sind krank. Unsere Gesellschaft ist krank. Unser Wirtschaftssystem ist krank. Die einzelnen Menschen sind nicht pathologisch. Unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist pathologisch. Das hat Shanipada gesagt. Es kann nicht Ziel sein, die Menschen einem unmenschlichen System anzupassen, sondern ein unmenschliches System menschlicher zu machen. Ich denke, Shanipada hat recht. Einerseits. Andererseits hätte ich meine Depression, meine Lebenskrise nicht überwunden, wenn ich vor 20 Jahren beschlossen hätte, darauf zu warten, dass sich das gesellschaftliche System ändert. Und selbst wenn ich mich entschlossen hätte, das gesellschaftliche System ändern zu wollen, hätte ich bis heute noch nicht mein Problem in dieser Gesellschaft überwunden. Mein Problem war damals übrigens, dass ich versucht habe, das System zu ändern. Ich hatte mich lange politisch engagiert, um die Gesellschaft lebenswerter zu machen. Und ich war, als ich feststelle, dass mir das noch viel weniger möglich sein würde, als ich gedacht hatte, ausgebrannt, deprimiert, in einer existenziellen Krise. Also, sowohl wissend, dass nur eine gesellschaftliche Veränderung helfen kann, die generelle Stress-, Depressions- und Krisenproblematik zu bewältigen, und obwohl es gut ist, Teil dieser Veränderungsbewegung zu sein, sei es einer sozialen Bewegung, einer ökologischen Bewegung, einer globalisierungskritischen Bewegung, sei es bei ATTAC, bei Occupy, wo auch immer, mindestens genauso wichtig ist es, an uns selbst zu arbeiten, um unser eigenes Problem zu lösen. Unser eigener Stress, unser Burnout, unsere Depression, unsere Lebenskrise ist zwar gesellschaftlich gesehen nur ein Symptom, und man soll ja nicht an Symptomen kurieren, sondern die Ursachen des Problems beheben. Aber für mich persönlich, für mich als Einzelnen, für mich als Individuum ist mein Stress nicht nur ein System, sondern er ist ein Problem. Mein individuelles Problem. Und da brauche ich jetzt Hilfe und nicht am politischen Sankt-Nimmerleins-Tag. Einer, der die Welt verändern wollte, weil er sah, dass sie den Menschen kaputt macht, war der olle Karl Marx. Wir wissen, dass marxistische Ansätze, die Welt zu verändern, sie nicht gerade generell besser gemacht hat. Daher scheint es mir wichtig, an dieser Stelle den Unterschied in der Art der Veränderung bei Marx und bei Buddha zu betrachten. Der Karl Marx hat gesagt, Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das ist der zentrale Ansatz bei Marx. Klingt doch so ein bisschen nach Schandipada, obwohl der mit Sicherheit kein Marxist ist. Und ich habe mich gefragt, wie würde daher der Buddha denn diesen Satz gesagt haben? Die Antwort ist sonnenklar. Der Buddha, der ähnlich wie Marx auch der theoretischen Philosophie kritisch gegenüberstand und sich eindeutig als Praktiker sah, der hätte gesagt, die Philosophen mögen die Welt verschieden interpretieren. Es kommt aber darauf an, sich selbst und damit ein Stück weit die Welt zu verändern. Also, klar machen zum Ändern. Die Parole stammt nicht von Marx, sie stammt ursprünglich auch nicht von der Piratenpartei, sondern von einem tibetischen Lama. Lama Lobsang erläutert das Klarmachen zum Ändern so. Er sagt, wenn du ein schwieriges Leben haben willst, dann versuche andere zu ändern. Wenn du ein leichtes Leben haben willst, dann versuche dich selbst zu ändern. Und zu dem gleichen Schluss bin ich vor 20 Jahren auch gekommen, als ich meine politische Laufbahn abschloss. Es kommt darauf an, sich selbst und damit ein Stück weit die Welt zu verändern. Indem ich mich selbst ändere, ändere ich nämlich einen kleinen Teil der Welt und indem ich Vorbild bin und das, was mir geholfen hat, weitergebe, ändere ich die Welt ein Stückchen weit. Ein kleines Stückchen weit, aber in einem Umfang, der wirklich praktikabel ist. Und ich will praktische Lösungen, genau wie der Buddha. Sehen wir uns an, was der Buddhismus nicht leisten kann und was er auch nicht leisten will. Erstens. Der Buddhismus kann nicht hier und jetzt die Welt ändern. Er will keine Weltrevolution. Zweitens, der Buddhismus kann auch nicht mit einem Patentrezept aus ausgebrannten Menschen von heute auf morgen glückliche Menschen machen. Drittens, der Buddhismus kann dich nicht zu einem optimal funktionierenden Glied unseres problematischen Wirtschafts- und Denksystems machen. Will er auch gar nicht. Und wenn Sie erwartet haben, genau das wäre die buddhistische Antwort, eins von den drei, wäre die buddhistische Antwort, die hier angekündigt wurde, und Sie müssen sie einfach nur schlucken, dann wäre alles gut. Tut mir leid, da muss ich Sie enttäuschen. Gehen Sie lieber sofort nach Hause und reden Sie den Rest des Abends für sich. Das wahre Wunder, sagt der Buddha, das wahre Wunder dauert etwas länger. Und ich will Ihnen auch verraten, warum der Buddhismus die drei genannten Ziele gar nicht erreichen will. Die erste Aussage. Der Buddhismus kann nicht hier und jetzt die Welt ändern. Er will keine Weltrevolution. Keine Revolution kann die Dinge wirklich von Grund auf ändern. Schauen wir in die Geschichte. Die Französische Revolution, die Russische Revolution, die chinesische Revolution oder welche auch immer. Weil die Menschen nämlich so sind, wie sie sind. Man kann sie selbst ändern. Aber man kann die anderen Menschen nicht gegen deren Willen ändern. Alle entsprechenden Versuche haben zu Blutbädern geführt. Oder in den Archipel Gulag. Zur zweiten Aussage. Der Buddhismus kann auch nicht mit einem Patentrezept aus ausgebrannten Menschen von heute auf morgen glückliche Menschen machen. Das kann niemand, das können nur annäherungsweise Drogen. Aber nicht von heute auf morgen, sondern von jetzt auf gleich und morgen wachen sie mit einem Kater auf oder sie werden drogenabhängig und zerstören sich selbst. Der Buddha ist kein Drogenhändler. Seine Medizin wirkt langsam, aber nachhaltig. Und zur dritten Aussage. Der Buddhismus kann dich nicht zu einem optimal funktionierenden Glied eines problematischen Wirtschafts- und Denksystems machen. Es wäre falsch, die Menschen zu optimal funktionierenden Gliedern einer pathologischen Gesellschaft zu machen. Was würde denn das bedeuten? Nehmen wir nur den Nazistaat. Dann müssten die Menschen zu hasserfüllten Wesen werden, die alle Andersartigen, Juden, Zigeuner, Kommunisten, Schwule ausrotten wollen. Da müssten die Menschen gierig drauf machen, dem Volk ohne Raum Lebensraum im Osten zu verschaffen. Und sie müssten so verblendet sein, zu glauben, all dies würde in meinem Krieg gegen England, gegen die Sowjetunion und gegen die USA zu einem für alle Volksgenossen guten Ende kommen. Stonk! Und nachdem wir uns das an einer eindeutig pathologischen Gesellschaft angesehen haben, am Nazistaat, betrachten wir jetzt mal ein anderes pathologisches System. Das herrschende kapitalistische System. Ich habe die Nazi-System auf 3 Begriffe reduziert. Hass, Gier, Verblendung. Wobei dort Hass auf Platz 1 stand. In derzeitigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem steht Gier auf Platz 1. Und das gilt keineswegs nur für die Spekulanten im Casino-Kapitalismus, die nach schnellen Gewinnen suchen und heute gegen Griechenland, morgen gegen Frankreich und übermorgen gegen Deutschland wetten, damit die Staaten immer mehr Milliarden zugunsten der Spekulanten locker machen. Das gilt auch für uns selbst. Wir haben Wachstum zum Fetisch gemacht. Immer mehr wollen, immer weniger dafür ausgeben. Unser System ist nicht nur kapitalistisch, es ist auch konsumistisch. Wir alle sind daran beteiligt, denn uns treibt das Gleiche an. Den Kapitalbesitzer wie den Konsumenten. Geiz ist geil, war der Werbespruch eines großen Kaufhauses. Inzwischen hat Saturn umgesattelt auf die nächste menschliche mentale Fehlsteuerung. Sie werben jetzt mit "Wir hassen teuer". Und hinter all dem steht die verblendete Wahnvorstellung, dass immer mehr immer glücklicher machen. Stonk! Ja, was ist denn dann der Beitrag des Buddhismus zur Hilfe? Jetzt wissen wir also, was die buddhistische Antwort nicht ist. Sie besteht nicht in einer kurzfristigen Weltveränderung. Sie besteht nicht in einem Patientrezept, das dich von heute auf morgen glücklicher macht. Und der Beitrag des Buddhismus will gar nicht sein, dich zu einem gut funktionierenden Teil eines schlechten Systems zu machen. Ja, was soll denn dann Buddhismus bitteschön sein? Also erst einmal den Begriff, den ich hier die ganze Zeit verwende, der Begriff Buddhismus, das ist ein ganz, ganz unglücklicher Begriff. Das ist eine westliche Erfindung für ein Praxissystem, das der Buddha vor 2500 Jahren begründete, für ein Praxissystem. Mit etwas, was auf Ismus endet, wird gewöhnlich ein Theoriesystem bezeichnet. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut, dort heißt es, das Suffix Ismus ist ein Mittel zur Wortbildung durch Ableitung. Das entstandene Wort bezeichnet ein Abstraktum, oft ein Glaubenssystem, eine Lehre, eine Ideologie oder eine geistige Strömung. Also der Buddha hätte weit von sich gewesen, ein Glaubenssystem oder eine Ideologie zu verkünden. Was er verkündet hat, war ein Übungssystem. Ein System, an sich selbst zu arbeiten, um die grundlegenden menschlichen Probleme A zu erkennen, B zu überwinden. Und wenn man das möchte, dann ist der Dharma der richtige Weg. Das Wort Dharma heißt Naturgesetz und bezeichnet die Lehre des Buddha. Obwohl also Buddha den Dharma formuliert, ist dieses Gesetz selbst genauso wenig buddhistisch, wie das Gesetz der Schwerkraft wegen Juden englisch ist. Auch den Dharma soll man nicht glauben, sondern man soll ihn vorsichtshalber kritisch überprüfen. Als der Buddha einmal von Leuten gefragt wurde, wen man denn bei so vielen unterschiedlichen Weisheitslehren glauben sollte, wieso ihm und nicht anderen, da antwortete er, glaubt nicht dem Hörensagen. Glaubt nicht bloßen Überlieferungen. Glaubt nicht der Autorität heiliger Schriften, glaubt keinen Experten, glaubt auch nicht der Autorität eines religiösen Lehrers. Das schließt den Buddha selber ein. Glaubt nur das, was ihr selbst sorgsam geprüft habt und wovon ihr erkannt habt, es nützt euch selbst und den anderen. Kommen wir zu meiner persönlichen Lebenskrise und ihrer Überwindung. Eigentlich hat es in meinem Leben zwei Krisen gegeben. Die erste, Anfang der 80er Jahre, die zweite, Anfang der 90er. Wie jeder, oder ich denke zumindest die meisten von uns, hatte ich als junger Mensch eine relativ klare Vorstellung davon, was das Leben zu bieten haben sollte. Meine Lebensziele im zarten Jünglingsalter von 20 Jahren waren: glückliche Ehe und Familie, sicheren Beruf, der mich erfüllt und ernährt, ein eigenes Haus, möglichst viel Urlaub mit dem Wohnmobil und gesellschaftlichen Einfluss nehmen. 10 Jahre später hatte ich irgendwie das alles. Aber ich war keineswegs glücklich. Alles war nicht so, wie ich mir das in meiner jugendlichen Verblendung vorgestellt hatte. Ich war verheiratet, hatte 3 Kinder, aber meine Ehe lief ziemlich bescheiden. Wären da nicht die Kinder, wäre ich schon längst geschieden gewesen. Einen sicheren Beruf wollte ich haben. Ich habe Wirtschaft studiert, ging dann in den Schuldienst, war Studienrat, also der Inbegriff von einem sicheren Beruf, der einen ernähren kann. Aber ich ging nicht gerne in die Schule. Die Schüler waren irgendwie ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Die Vorgesetzten und die Schulbürokratie, die waren, na, sie werden sich denken können, wie. Und ja, ich hatte ein eigenes Haus, ja, und die Folgekosten, einen großen Garten dabei, der eigentlich viel gepflegter sein sollte. Ja, und ich hatte als Lehrer viel Urlaub und auch ein Wohnmobil. Ich fuhr am ersten Tag der Ferien weg und kam am letzten wieder. Nur, dem ich eigentlich entfliehen wollte, konnte ich nicht entfliehen. Es war das Unbefriedigtsein, das in mir selbst wohnte. Und den gesellschaftlichen Einfluss hatte ich durch meinen Verein, eine stenografische Organisation, die sich in mehrere Landesverbände gliederte und auch in Österreich und der Schweiz vertreten war. All das hatte ich. Stonk! Ich war todunglücklich und floh vor meiner häuslichen Miserie in die Kneipe und ließ mich volllaufen, bis ich erkannte, so ging es nicht weiter. Noch 3-4 Jahre und du bist kaputt. Ich analysierte meine Ziele und dachte, das mit dem gesellschaftlichen Einfluss, das musst du viel größer aufziehen. Das wird deinem Leben neuen Sinn geben. Das wird dir Freude und Anerkennung bringen. So trat ich Anfang der 80er Jahre in die damals noch junge Partei der Grünen ein. Und das ließ sich ebenso gut an wie zuvor die Verwirklichung meiner anderen Ziele. Im Jahr 1981 ging ich zum ersten Mal zu einer Versammlung meiner Partei. Im Jahr 1982 war ich Sprecher der Grünen Hanau. Bei den nächsten Kommunalwahlen 1985 wurde ich Abgeordneter des Kreistags des Main-Kinzig-Kreises. 1986 Fraktionsvorsitzender der Regionalversammlung Südhessen. 1989 war ich Spitzenkandidat meiner Partei bei den Kommunalwahlen in diesem Kreis. Und 1990 kandidierte ich auch hier in diesem Wahlkreis für den Bundestag. Es machte mir Spaß. Es machte mir Spaß, bei der Wahlkampfabschlusskundgebung der Grünen durfte ich auftreten. Nur ich und noch einer. Ah, ich war jetzt wer. Leider musste ich feststellen, dass ich zwar Erfolg hatte, Anerkennung bekam, aber dafür entweder gezwungen war, meine Überzeugung zu verkaufen, oder mit dem Partei-Establishment in Konflikt gerät und ich entschied mich für Letzteres. Stonk! Wie ich später erkannte, war das das Beste, was mir passieren konnte, denn es führte mich in meine entscheidende Lebenskrise und damit direkt zur Lösung. Der andere von uns beiden, der damals im Wahlkampf die Abschlussrede hielt, hatte dieses Glück leider nicht. Der arme Kerl musste später den Vizekanzler und Bundesaußenminister spielen. So, und nun entführe ich Sie in eine andere Zeit, 2500 Jahre zurück, in einen anderen Kontinent, nach Indien. Dort hatte auch ein junger Mann seine Lebenskrise. Es war der Prinz Siddhartha von Chakya. Er hatte alles, was man sich wünschen konnte. Er hatte drei Paläste, einen für den Sommer, einen für den Winter und einen für die Regenzeit. Er hatte eine hübsche Frau und einen Sohn. Er war ausgebildet als Stabsoffizier und als Jurist. Er hatte zahlreiche Sängerinnen und Musikantinnen, die jederzeit für alle seine Gelüste zur Verfügung standen. Und er sollte Nachfolger seines Vaters als Raja, als Herrscher des Kleinstaats Chakya werden. Und ihm war von einem Seher prophezeit worden, dass er ein großer Weltenherrscher werde. Oder eben ein Weiser, dessen Lehren noch Jahrtausende später weltweit praktiziert würden. Und er war todunglücklich. Es gab da etwas, das mehr sein musste als all das, was er erreicht hatte. Er suchte nach einem Sinn des Lebens. Er floh im Alter von 28 Jahren bei Nacht aus dem Palast und wurde ein Asket, ein Wanderer, der mit der Bettelschale durch Indien ging und die Wahrheit sucht. Und er fand etwas, das ihn im Gegensatz zu allen irdischen Freuden zu einem vollkommen zufriedenen Wesen machte. Ich zitiere jetzt aus einem Verehrungstext für den Buddha, denn das ist der Mann, von dem ich gerade spreche. In diesem Text heißt es: Der Buddha war ein Mensch, so wie wir Menschen sind. Was der Buddha überwunden hat, das können auch wir überwinden. Was der Buddha erreicht hat, das können auch wir erreichen. Und was war das, was der Buddha erkannt hatte? Nun, es war das, was wir heute die vier edlen Wahrheiten nennen. Erstens, die Wahrheit von der Erkenntnis des Leidens. Zweitens, die Wahrheit von der Ursache des Leidens. Drittens, die Wahrheit von der Überwindung des Leidens. Und viertens, die Wahrheit von dem zur Überwindung des Leidens führenden Pfad. Das ist die einzig sinnvolle Art, wie jeder gute Arzt ein Problem angehen kann, erkannte der Buddha, der sich als Arzt für psychisch leidende Menschen sah. Als erstes muss man das Leiden erkennen. Dies geschieht, indem man die Symptome des Leidens erkennt. Also zum Beispiel Burnout, Stress, Depression, Lebenskrise. Es hat nun gar keinen Sinn, an den Symptomen herumzukurieren. Vielmehr ist danach zu forschen, was dieses Leiden verursacht hat. Daher eben die zweite edle Wahrheit, nämlich die von der Ursache des Leidens. Ist das erfolgreich gelungen, dann kann es darum gehen, das Leiden, das Problem, die Krankheit zu überwinden, indem man die Ursache des Leidens bekämpft, also die dritte edle Wahrheit. Nur durch Bekämpfung der Ursache kannst du die Folgen, das Leiden, nachhaltig bekämpfen. Und schließlich die Therapie. Der Pfad zur Überwindung des Leidens, der aus 8 Elementen besteht. Aber bevor ich darauf auf die buddhistische Antwort zu sprechen komme, möchte ich erst noch einmal Lama Lobsang zitieren. Er nennt 4 Vorbedingungen für die Heilung. Erstens, erkenne den hohen Wert deines Lebens. Zweitens, erkenne, dass alles der Verantwortung unterliegt, du auch. Das ist deine Chance. Drittens, erkenne, dass Leiden etwas Universelles ist, aber unterscheide zwischen a. unvermeidbaren, physisch bedingten Leiden, nämlich Geburt, Alter, physische Krankheit und Tod, und zweitens vermeidbaren Leiden, das ist alles Nicht-Physische, das Geistgeschaffene. Viertens, erkenne den Einfluss von Karma. Das Wort Karma bedeutet zu Deutsch: Handlungen haben Folgen. Ja, und jetzt komme ich zur buddhistischen Antwort. Die erste edle Wahrheit ist die Erkenntnis des Leidens. Und das Leiden, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist Burnout, Stress, Depression, Lebenskrise. Nur wenn wir erkannt haben, dass eines dieser Probleme, dieser Phänomene bei uns vorliegt, dann macht es Sinn, dagegen vorzugehen. Selbsterkenntnis bekanntlich die Voraussetzung für Besserung. Nichts anderes sagt die erste Wahrheit. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es setzt voraus, dass wir in ein Problem in uns selbst erkennen. Nicht nur in den anderen. Was wir gerne tun. Als ich damals vor 30 Jahren die Kneipe rannte, um Zuflucht beim Alkohol suchte, da war mir nicht klar, dass ein Problem in mir liegt. Sondern ich sah es nur in anderen. Meine Frau ist blöde, meine Schüler sind blöde, das ganze Schulsystem ist saublöde. Und dann noch die blöden Rechnungen für Reparaturen am Haus, am Auto und. Aber erst wenn wir erkennen, ich bin ausgebrannt, ich habe Stress, ich bin deprimiert, ich stecke in einer Lebenskrise, erst dann können wir beginnen, uns selbst zu helfen. Damit ist der erste Schritt getan. Aber längst noch nicht der entscheidende. Zu Beginn meines Vortrages habe ich die vier Begriffe Burnout, Stress, Depression, Lebenskrise sehr kurz erläutert und dann ausgeführt. Möglicherweise haben Sie unter diesen vier Schilderungen von Stress, Burnout, Depression, Lebenskrise die ein oder andere bemerkt, die Ihnen nicht fremd ist, bei der Sie sagen konnten, so oder so ähnlich geht es mir auch. Und wenn das der Fall war, dann haben Sie den ersten Schritt getan, aber noch nicht den entscheidenden. Denn allzu gerne suchen wir den Schuldigen da draußen. Den Ehepartner, den Arbeitgeber, die Kunden, das System. Ja, die sind alle unvollkommen, aber das Entscheidende, das wir ändern können, liegt in uns. Wieso verursacht mir das Leiden? Und dabei können wir die gleiche Untersuchung vornehmen, die ich vorhin für zwei pathologische Systeme vorgenommen habe. Vorhin haben wir das Nazi-System und das kapitalistisch-konsumistische Wirtschaftssystem angesehen. Und wir haben festgestellt, was die beiden und nicht nur diese eigentlich so pervers macht. Gier. Das ist haben wollen, das ist verlangen. Zweitens Aversion, das ist Abneigung, Hass, Widerstand. Und drittens Verblendung. Also der Versuch, Mittel zum Glück in Dingen oder Personen zu suchen, die das definitiv nicht leisten können. Ich fange mal in meiner Betrachtung bei der Unbedeutenz dieser drei an. Mit Hass. In meiner Situation vor 30 Jahren war das, meine Frau ist blöde. Was letztlich bedeutet, ich hasse meine Frau. Die Schüler sind so blöde. Ich hasse meine Schüler. Das Schulsystem ist blöde. Ich hasse dieses Schulsystem. Und die Rechnungen sind blöde. Ich hasse die blöden Rechnungen. Wir können auch mildere Vokabeln verwenden als das Wort Hass. Widerwillen, Abneigung, Aversion, Zurückweisung. Aber welche Vokabeln wir auch verwenden, wir wollen, dass das, was uns unangenehm ist, verschwindet. Dann haben wir da das zweite Problem, das ist schon viel bedeutender, Gier. Es ist das konstituierende Element nicht nur des kapitalistisch-konsumistischen Systems, es nagt in uns allen. Dabei geht es uns ausgesprochen gut. Viel besser als anderen, viel besser als reicheren. Hier 100 Meter weiter hat früher zeitweilig der olle Kaiser Barbarossa gewohnt. Als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war er nicht nur einer der mächtigsten, sondern auch einer der reichsten Menschen der Welt. Waren Sie mal da drüben in der Kaiserpfalz? Wollten Sie dort wohnen? Keine Zentralheizung, keine Glasfenster, kein fließendes Wasser, kein Strom. Dieser reiche Kaiser musste im Winter in seiner Pfalz sitzen, die Fenster notdürftig mit Stoff verhängt oder mit Fensterläden verschlossen, durch deren Ritzen es eisig zog, während der Kamin voll eingeheizt wurde, so dass man von vorne fast gebraten wurde, während man an dem Fenster zugewanderten Rücken vor Kälte mit den Zähnen klapperte. Beleuchtet war das Ganze durch rußende, krebserzeugende Lampen.
und dazu genoss man viel zu fettes Essen, das den eben erwähnten Krebs nur dadurch verhinderte, dass man schon vorher an Herz- und Kreislaufleiden verstarb. Und selbst der Wein konnte nicht einmal mit dem heutigen 3-Euro-Wein von Aldi konkurrieren. Also, wir sind heute schon verdammt reich. Verglichen selbst mit den mittelalterlichen Fürsten. Da hat es heute jeder Hartz-IV-Empfänger objektiv besser. Wir sind nicht arm, aber wir halten uns für arm. Und wenn wir noch reicher wären, sagen wir 1 Million Euro hätten, dazu ein großes Eigenheim, Auto und eine Motorjacht. Wir würden uns Sorgen machen um unseren Besitz und die Folgekosten, um die Geldanlage in den unsicheren Zeiten, in denen nicht einmal die Zukunft des Euro und das Rating Deutschlands sicher sind. Ganz anders, einer der glücklichsten Menschen aller Zeiten, ein Grieche. Ja, es gab's ja einmal, die glücklichen Griechen. Als seinerzeit Alexander der Große den Philosophen Diogenes, der in einer leeren Tonne hauste, besuchte und ihn fragte, ob er vielleicht irgendetwas für ihn tun könne, irgendeinen Wunsch erfüllen könne, antwortete Diogenes dem damals mächtigsten Mann Europas. Ja, Alexander, geh mal einen Schritt nach links, du verdeckst mir sonst die Sonne. Welche andere Sorgen sollte Diogenes auch haben? Er hatte Besitz und Eigentum transzendiert. Reichtum ist vergänglich. Warum sollten wir danach streben? Ebenso vergänglich sind attraktive Sexpartner. Stell sie dir nur mal 50 Jahre älter vor. Oder man musste sich immer hechelnd strampeln, ins Hamsterrad stellen, um neue Partner oder Partnerinnen aufzureißen, wie der olle Berlusconi, um dann noch mit 75 keinen Schritt weitergekommen zu sein als 50 Jahre zuvor. Dieser superreiche Berlusconi ist ja so ein armes Würstchen. Alle Süchte, sei es Medikamentensucht, Alkohol, Nikotin, Genusssucht in jeder Form oder Arbeitssucht, benutzen wir einzig und allein, um unser Mangelgefühl, den Mangel an Sinn zu betäuben und nehmen damit alle Risiken und Nebenwirkungen dieser Süchte in Kauf. Glücklich ist, wer das Problem der Gier erkannt und überwunden hat, Diogenes zum Beispiel oder der Buddha. Oder mein Freund Uwe, ein Straßenmusikant. Er hat mir einmal gesagt, das Schöne an dieser Welt sei, dass die besten Sachen nichts kosten würden. Am Main, er wohnte in Frankfurt, auf einer Bank in der Sonne zu sitzen und den Enten zuzuschauen zum Beispiel. Oder im Ostpark auf der Wiese zu sitzen und in Meditation tiefstes Glück zu empfinden. Das Tolle, hatte alle Zeit der Welt das zu tun. Glücklicher, weiser Uwe. Ich höre schon im Kopf Dutzende von Einwänden, die nachher kommen werden. Und ich weiß, dass in der Diskussion darauf rumgebohrt werden wird. Umso wichtiger unser Augenmerk auf die dritte Ursache, auf die wichtigste Ursache, auf Verblendung. Verblendung heißt, von etwas einen Nutzen zu erwarten, den dieses Etwas nicht leisten kann. Ja, warum fand ich denn meine Frau so blöde? Na, weil ich eine andere Vorstellung davon hatte, was eine Ehe bedeutet, als meine Frau zu geben bereit war. Das heißt doch, meine irrige Vorstellung war die Ursache meines Leidens. Und warum fand ich meine Schüler so blöde? Weil ich wollte, dass sie so sind, wie ich mir sie vorgestellt hatte. Sind sie aber nicht. Sie sind nun mal so, wie sie sind. Basta. Und auch vom Schulsystem muss ich mir wohl in meiner Verblendung andere Vorstellungen gemacht haben, als es ist. Wir erwarten immer irgendetwas. Wenn ich erst einmal ein eigenes Haus habe, das wird toll. Wenn ich nur eine hübsche Freundin oder einen tollen Freund hätte, das wäre toll. Ein Urlaub in der Südsee, das wäre toll. Einen sicheren Beruf, ein Lottogewinn. Stonk! Weil wir unwissend sind bezüglich unserer geistigen Prozesse, glauben wir, dass alles Gut und Schlechte von außen kommt. Daher hoffen wir auf den richtigen Job, auf den richtigen Partner, auf den perfekten Urlaub, auf das uns heilende Medikament. Es gibt übrigens eine Studie über Glücksempfinden. Ich zitiere hierzu Jack Kornfield. Bei zwei Personengruppen, nämlich A, Personen, die einen Lottogewinn hatten, und B, Personen, die querschnittsgelähmt wurden. Interessanterweise war bei beiden Gruppen das Glücksempfinden nach 2 Jahren auf dem gleichen Level wie vor diesem scheinbar einschneidenden Erlebnis. Wir haben Tagträume bezüglich der Zukunft und sind enttäuscht, wenn die Zukunft Gegenwart wird, aber sich unsere Träume nicht erfüllen. Leute, begreift endlich, das sind Träume. Wacht auf! Das Wort Buddha heißt übrigens der Erwachte. Wer immer hier an Stress leidet, an Depression, an Burnout, in einer Lebenskrise ist, der verhält sich anders als der Buddha, als Diogenes und als mein Freund Uwe. Der hat Verblendung in sich, der hat Gier in sich, der hat Aversion in sich. Da kann man dran arbeiten. Damit haben wir die zweite edle Wahrheit betrachtet, die da heißt, die Wahrheit von der Ursache des Leidens. Gier, Hass, Verblendung. Das ist kognitiv die einfachste. Um das Leiden zu beseitigen, sagt die dritte edle Wahrheit, ja, müssen wir nur die Ursache beseitigen. Also verbanne Gier, Abneigung, Verblendung aus deinen Verhaltensmustern. Genau dort liegt aber das Problem. Es geht nicht darum, etwas kognitiv zu begreifen, sondern tief verwurzelte, jahrelang eingeübte, ich möchte sogar sagen, über die Evolutionsgeschichte ja millionenlang eingeübte Verhaltensmuster zu überwinden. Und genau deswegen hat sich der Buddha nicht als Philosoph, nicht als Theoretiker, sondern als ein Mann der Praxis gesehen. Er hat Praktiken entwickelt, wie man diese eingefahrenen, evolutionsgeschichtlich bedingten, aber auf unserer Evolutionsstufe hinderlichen, weil überkommenen Verhaltensmuster beseitigen kann. Und das ist die vierte edle Wahrheit, die Wahrheit von dem zur Überwindung des Leidens führenden Pfad. Das ist nun wirklich etwas Schwieriges, denn hier müssten wir an uns selbst arbeiten, müssen unsere falschen Projektionen, die Verblendung überwinden, müssen uns von unserem evolutionsbedingten animalischen Reizreaktionsschema freimachen, denn genau das ist es, was Gier und Hass bedingt. Der Buddha hat diesen Pfad, der die vierte edle Wahrheit bildet, den edlen achtfältigen Pfad genannt. Denn es gilt, 8 Übungsfelder immer tiefer zu beackern. Ich würde Ihnen diese Übungsfelder kurz benennen. Es reicht die Zeit nicht, sie tiefgehend zu erläutern. Es sind 1. richtige Vision, 2. richtige Emotion, 3. richtige Rede, 4. richtiges Handeln, 5. richtiger Lebenswandel, 6. richtiges Bemühen, 7. richtige Achtsamkeit, 8. richtige meditative Vertiefung. Und kann auch eine gewissermaßen abgespeckte Version, eine vereinfachte Darstellung dieses Modells des Pfades haben. Das nennt sich dann der dreifache Pfad, bestehend aus Ethik, Meditation und Weisheit. Das bedeutet, dass ein ethisches Leben die Grundlage ist, auf der man aufbaut, dass man auf dieser Basis aufbauend meditiert und so allmählich Weisheit erwirbt. Wobei Weisheit nicht gleichbedeutend ist mit Wissen, sondern bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, nicht verblendet, sondern wie einer, der nicht mehr träumt, ein Erwachter, ein Buddha. Und der wird man durch die heilige Wandlung, nämlich 1. erkenne, was ist, 2. akzeptiere, was jetzt ist, 3. erforsche das, was ist, 4. identifiziere dich nicht mit dem, was noch ist. Und 5. lass los. Kommen wir zum Fazit. Um das Leiden, das sich in unserer Gesellschaft, besonders durch Stress, durch Depression, durch Burnout äußert, zu überwinden, muss man dessen Ursachen erkennen. Diese sind irrtümliche Projektionen, also Verblendung, den Wunsch haben zu wollen, also Gier, und den Wunsch, all das weghaben zu wollen, was uns stört, also Abneigung. Wer daran arbeiten möchte, für den gibt es ein umfassendes Übungssystem, das man den achtfältigen Pfad nennt. Um das zu üben, musst du nicht Buddhist werden. Du musst dir auch nicht, wenn du joggen gehen willst, erst Turnfahrer Janist werden. Es langt, wenn du dir überlegst, ob das Vorgehen vernünftig erscheint und ob du probeweise in das Übungssystem einsteigen willst. Ein solcher Einstieg wäre, sich vertiefend informieren zu wollen. Es gibt massenweise Bücher zu dem Thema. Ich biete auch ein Seminar an, buddhistische Psychologie, in dem wir uns genauer ansehen, wie unser Geist arbeitet. Wir bieten auch in Gelnhausen wöchentlich offene Meditationsabende an, in denen jeder teilnehmen kann. Hier üben wir an unserem Geist zu arbeiten. Natürlich können Sie auch bei jeder anderen Gesellschaft, bei jeder anderen Gemeinschaft, die die Praktiken des Buddha anbietet, teilnehmen, je nachdem, wo Sie glauben, das zu finden, was Ihnen entspricht. Ich will Ihnen nichts versprechen, ich kann nur antworten, probieren Sie es aus. Oder um die Empfehlung zu verwenden, die der Buddha selbst ausgesprochen hat. Komm und sieh selbst. Und noch eins, um die ärgsten Bedenken zu zerstreuen. Niemand erwartet, dass Sie wie die Diogenes in der Tonne leben oder wie der Buddha mit der Bettelschale durchs Land ziehen. Auf dem 12-stufigen Pfad kommen die Schritte Entsagung und Triebversägung sehr weit hinten. Ich möchte daher nur die ersten 6 Stufen aufzählen, die jemand, der oder die den Übungsweg des Dharma gehen wird, erreichen wird. Stufe 1, Erkenntnis des Leidens. Stufe 2, Vertrauen in den Pfad des Dharma. Stufe 3, Freude. Stufe 4, Verzückung. Stufe 5, zur Ruhe kommen. Stufe 6, Glückseligkeit. Entsagung kommt es als Stufe 9 und Triebversiegung als Stufe 10. Jede und jeder ist eingeladen, ein Stück des Weges zu gehen, soweit er oder sie eben möchte. Vielleicht sind Sie ja bis heute den ersten Schritt schon gegangen, Erkenntnis des Leidens. Und wenn ich am Anfang den Buddha zitiert habe, der sagte, so wie der große Ozean nur einen einzigen Geschmack hat, den des Salzes, so hat auch diese Lehre nur einen einzigen Geschmack, den der Befreiung. So sollte inzwischen klar geworden sein, wovon dieses Übungssystem befreit. Der Dharma befreit von unseren Anhaftungen und von deren 1000 verschiedenen Ausprägungen. Der Dharma befreit von unseren Widerständen und deren 1000 verschiedenen Ausprägungen. Und der Dharma befreit von unserer Ignoranz und deren 1000 verschiedenen Ausprägungen. Zum Schluss ein paar praktische Tipps. Wenn Sie Berührungsängste mit dem Begriff buddhistisch haben, was ich verstehen kann, denn nicht alle Menschen haben mit dem, was irgendwie in der Religion klingt, positive Erfahrungen gemacht. Es gibt eine der buddhistischen Methoden, sehr eng verwandte Richtung. Sie nennt sich MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Und diese wird seit 30 Jahren erfolgreich angewendet. Die Methode ist von John Kabat-Zinn entwickelt, einem inzwischen emeritierten Professor der University of Massachusetts. Es gibt erstens dazu auch im Juli in Salzburg eine einwöchige Veranstaltung mit John Kabat-Zinn. Die kostet allerdings gut 1000 Euro und wird in englischer Sprache abgehalten. Es gibt an vielen Stellen zweitens in Deutschland Trainings in MBSR, die sind natürlich von unterschiedlicher Qualität, je nachdem wer sie leitet. Eine entsprechende Liste finden Sie im Internet, einfach in die Suchmaschine MBSR eingeben. Drittens, es gibt aber auch umfangreiche Literatur und CDs zu MBSR, auf Deutsch vor allem vom Arbor Verlag. Viertens, um sich zunächst vertrauter mit dem Verständnis, wie unser Geist nach Auffassung der Buddhisten arbeitet, zu informieren, bieten wir in Gelnhausen ein Wochenendseminar Buddhistische Psychologie und alternativ dazu einen 6-wöchigen Abendkurs an.
beides ab Ende März. Fünftens, vielleicht wollen Sie auch einfach mal reinriechen in das, was wir in Gelnhausen als Arbeit am Geist anbieten. Jeden Donnerstag haben wir einen offenen Abend, der um 17:45 mit einer Einführung in die Meditation beginnt. Allerdings nicht in den Schulferien. Sechstens, wenn Sie sich auf unsere E-Mail-Liste eingetragen haben, erhalten Sie monatlich ein Rundschreiben von uns, wo weitere Veranstaltungen eingetragen sind. Siebtens, falls Sie sich irgendetwas von dem, was ich hier eben gesagt habe, nicht merken konnten und es gern noch einmal lesen oder hören möchten, mein Vortrag ist im Internet unter www.gelnhausen-meditation.de zum Lesen und als Audiodatei zugänglich. Es freut mich, dass Sie mir zugehört haben. Vielleicht habe ich Ihnen die ein oder andere Anregung geben können. Wenn Sie mögen, schnüffeln Sie noch ein bisschen weiter rein. Informieren Sie sich ruhig, was das ist, der Dharma, und inwieweit er Ihnen helfen kann. Vielleicht entdecken Sie, wie ich, dass er Ihr Leben umkrempeln kann, zum Positiven verändern kann. Das würde mich freuen. Schönen Dank. Und schönen Dank auch, dass Sie mir zugehört haben und mir die Gelegenheit gegeben haben, mir auf diese Art gutes Karma zu machen.